Humor ist eine ernsthafte Sache, gerade wenn es um Politik geht. Einer, der einen feinen und intelligenten und bösen Humor hat, ist Friedrich Küppersbusch. Und jetzt lese ich in der Taz, dass Ulrike Herrmann seine Urlaubsvertretung ist. Aha. Guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Was muss man denn so machen als Urlaubsvertretung von Friedrich Küppersbusch? Auf Fernsehen?
Nee, ich gucke kein Fernsehen. Ich lese nur Zeitungen. Aber ich meine, die Hauptaufgabe ist natürlich, oder das Hauptproblem, man kann ja Friedrich Küppersbusch und seinen Humor gar nicht imitieren. Nicht so lustig wie Friedrich Küppersbusch bin ich nicht. Also habe ich versucht, eigentlich diese Fragen zur Woche, das ist immer so eine Rückschau und eine Vorschau, ja, sachlich zu beantworten.
Ich fand es trotzdem auf eine Art, das ist ja vielleicht meine Form von Ironie und Sarkasmus. In diesen Zeiten kann man doch eigentlich nur sarkastisch werden, oder wie sieht's bei Ihnen aus?
Ich meine, Politik ist ja nie ein Idealzustand, nicht? Es geht immer viel schief. Insofern kann man dauersarkastisch sein. Aber ehrlich gesagt, tun mir die Politiker auch leid, nicht? Also von ihnen wird Perfektion erwartet, was eigentlich gar nicht möglich ist. Und die Wünsche der Wähler sind ja auch widersprüchlich, nicht? Man will eigentlich in Ruhe gelassen werden. Es soll sich nichts ändern. Aber damit man gute Politik machen kann, müsste sich eigentlich viel ändern. Da ziehen die Wähler aber nicht mit. Und hinterher beschweren sie sich, dass es keine Vorsorge gab, nicht? Also das ist ungefähr das Dilemma, in dem die Politiker auch ständig stecken.
Wird denn dieses Dilemma in Afghanistan die Bundestagswahlen beeinflussen?
Also das, was in Afghanistan passiert ist, ist eine Katastrophe, nicht? Ein Desaster. Das muss man ganz deutlich so sagen. Ich glaube aber nicht, das ist jetzt zynisch vielleicht, dass es die Bundestagswahl beeinflussen wird. Also aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass Außenpolitik meistens sowieso keine Rolle spielt, egal was da passiert. Zweiter Grund ist, dass ja viele Parteien da sowieso drin hängen und sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Das gilt für das Verteidigungsministerium. Wird ja von CDU, von Frau Kramp-Karrenbauer geführt. Dann das Innenministerium, CSU, das ist dann Seehofer. Und das Außenministerium Maas, das ist dann die SPD. Nicht? Und eigentlich haben sie alle kollektiv versagt, so dass das dann auch nicht im Wahlkampf richtig instrumentalisiert werden kann. Die Opposition ist natürlich erstmal nicht betroffen. Da ist aber das Problem, dass eigentlich die meisten Wähler jetzt nicht den Eindruck haben, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass jetzt zum Beispiel die Grünen eine wahnsinnige Kompetenz in Außenpolitik hätten. Und ausgerechnet der grüne Außenpolitiker oder Außenminister Joschka Fischer hat ja die ganze Aktion in Afghanistan, den Einmarsch der Bundeswehr da 2001 beschlossen, nicht? Also irgendwie hängen alle damit drin und deswegen kann man daraus auch kein Wahlkampfthema machen.
Die Bundestagswahl, ist die wichtig?
Ja, natürlich. Wieso fragen Sie das denn?
Naja, weil man könnte auch sagen, es geht doch alles eh so weiter und das Primat der Wirtschaft ist das Primat der Wirtschaft und die Politik kann auf nationaler Ebene eh wenig machen. Ich habe jetzt mich in Zynismus versucht, aber ist wahrscheinlich misslungen.
Also doch, man kann national sehr viel machen. Also zum Beispiel die Steuerpolitik in Deutschland, wer wie viel Steuern zahlt, ob die Reichen oder die Armen, das kann man schon stark beeinflussen. Gleiches gilt für die Sozialversicherung, die ist auch national organisiert und auch sehr wichtig, wenn es darum geht, wie die Verteilung von Einkommen und Vermögen funktioniert. Also die nationale Politik ist auf keinen Fall machtlos, sondern ganz im Gegenteil der Kern, nicht? Also auch auf EU-Ebene ist es ja nicht so, dass die EU irgendwas beschließen würde, nach dem Motto, haben wir jetzt Lust zu, sondern das sind ja auch Beschlüsse der Regierung, der nationalen Regierung, die sich da treffen und dann der EU-Kommission Anweisungen geben. Also das ist schon wichtig, die Wahl. Also wo man aber sagen könnte, dass sie recht haben, ist, dass Deutschland so rein verfassungsgemäß aufgebaut ist als Konsensdemokratie. Also immer wenn es wichtig wird, da kann die Bundesregierung und der Bundestag können nicht alleine entscheiden, sondern dann gibt's noch den Bundesrat und da sind ja bekanntlich dann die Länderregierungen vertreten. Und die Deutschen haben die Angewohnheit, immer in den Ländern die Parteien zu wählen, die im Bund nicht regieren. Oder tendenziell läuft das so. Das heißt, der Bundesrat ist eigentlich immer eine Opposition zur Bundesregierung und zum Bundestag. Und dadurch ist es in Deutschland so, dass wenn man irgendwie was Wichtiges beschließen will, also ob das die Sozialversicherungen sind, Steuern sind und so weiter, müssen immer eigentlich alle Parteien zustimmen, damit das durch den Bundesrat und durch den Bundestag geht. Und insofern kann man sagen, dass Deutschland sich immer als Ganzes, nicht die Gesamtgesellschaft muss sich irgendwo hinbewegen, damit sich was verändern kann. Insofern stimmt es schon, dass Bundestagswahlen jetzt nicht alles entscheidend sind. Aber sie sind trotzdem wichtig.
Natürlich sind sie wichtig, stimme ich mal zu. Die Grünen fordern neue Staatsschulden. Ist das denn clever, die Wahrheit zu sagen vor der Wahl? Schulden haben doch überhaupt einen ganz schlechten Ruf in Deutschland. Also Staatsschulden?
Ja, das stimmt, aber es ist völlig offensichtlich, dass man nach der Wahl Schulden machen wird. Und zwar egal, wer regiert, also ob das die CDU ist, die SPD oder die Grünen, man wird Schulden machen müssen. Einfach weil ja eigentlich drei große Aufgaben da sind. Das eine ist, man muss das Gesundheitssystem reformieren. Das hat ja Corona gezeigt, dass da enorm investiert werden muss, damit man nicht wieder ohne Impfstoffe und Ähnliches da sitzt. Das zweite ist die Digitalisierung. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass in ganz Deutschland, das ist ja auch gerade ein Thema für Ostdeutschland, Breitband, also schnelles Internet vorhanden ist. Und dann natürlich der ganze Klimawandel und der Klimaschutz. Das kostet auch wirklich viel Geld. Und das kann man aus den laufenden Haushalten gar nicht stemmen. Also wird man Schulden machen, so. Und das ist völlig offensichtlich. Die Frage ist nur, ob man es offen anspricht, nicht? Und dass die Grünen sagen das, die sagen ganz, steht ja im Parteiprogramm, dass man die Schuldenbremse reformieren will, in dem Sinne, dass Investitionen, also letztlich die Gestaltung der Zukunft, dass man dafür Schulden aufnehmen kann. Und die anderen Parteien tun so, als gäbe es keine Schulden. Aber dass die Grünen jetzt da so offen sind, liegt einfach daran, dass sie Wähler haben, die das akzeptieren und die Schulden jetzt nicht schlimm finden.
Ja. Kommen wir mal zu dem eigentlichen Kern. Ich wollte es auch noch ein bisschen rausschieben. Der Klimawandel und der Kapitalismus. Sie schreiben ja auch in der Taz das Dilemma zwischen Kapitalismus und Klimaschutz. Wie sieht denn das Dilemma aus? Endet das tödlich oder?
Naja, das Problem ist eben der Kapitalismus. Das ist ein System, das Wachstum erzeugt und ist eigentlich ein schönes System. Also anders als das Marx beschrieben hat, hat der Kapitalismus doch durchaus Vorteile, nicht? Das ist das einzige dynamische Gesellschaftssystem, das die Menschheit jemals erfunden hat. Also in der Form, dass es Wachstum pro Kopf gibt. Das gab es vorher nicht. Vorher waren das stagnierende Agrargesellschaften und Leute sind früh gestorben, waren arm, nicht? Heute werden wir über 80, haben es bequem mit unseren Heizungen und so weiter und unseren Handys. Das ist alles eine Leistung des Kapitalismus. Also insofern ist das ein schönes System. Aber das Problem ist eben, dass das System Wachstum braucht, um stabil zu sein. So, jetzt ist es aber keine neue Erkenntnis, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Und wir sehen ja ständig die Grenzen, also sowohl bei der Umwelt, Klimawandel ist da ja nur eins von vielen Problemen. Auch bei den Rohstoffen wird es irgendwann eng werden. So, es gibt also diese absoluten Grenzen, einfach durch die Begrenztheit der Erde. Und wenn man jetzt Klimaschutz machen will, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man glaubt es an das grüne Wachstum, nicht? Also Kapitalismus braucht Wachstum, dann sagen viele eben eigentlich alle Parteien, okay, dann setzen wir auf Technik, dann wird das schon. Und aus meiner Sicht ist das aber eine Illusion. Also es kann kein grünes Wachstum geben, einfach weil die Ökoenergie, also Wind und Sonne, werden gar nicht reichen, um dieses Wachstum ständig zu befeuern. Man braucht grünes Schrumpfen, um Klimaschutz zu machen. Aber wie einen schrumpfenden Kapitalismus hat noch niemand gesehen, nicht? Also in dem Moment, wo die Wirtschaft schrumpft, muss man eigentlich aus dem Kapitalismus aussteigen. Jetzt denken viele Leute, wenn sie schrumpfen hören, dass man dann am Ende wieder in der Steinzeit landet und in der Höhle leben muss. Also so schlimm wäre es nicht, nicht? Man könnte schon bequem leben, aber die Frage ist eben, wie man aus dem Kapitalismus aussteigt. So, das ist eine Frage, die bisher unbeantwortet ist.
Diese Frage haben wir uns ja schon häufiger gestellt. Die stellen Sie in Ihren vielen Büchern, den sehr lehrreichen und interessanten, gut verständlichen Büchern, wie ich finde. Wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen. Und jetzt kommt aber was Neues und das habe ich noch nie von Ihnen gehört. Sie sagen, wir brauchen demnächst eine Art Kriegswirtschaft mit Rationierung. Und da bin ich zusammengezuckt. Was meinen Sie denn mit Kriegswirtschaft?
Naja, also ich habe ja gesagt, man muss eigentlich irgendwie eine schrumpfende Wirtschaft haben, wenn man Klimaschutz machen will. Und jetzt muss man sich einfach mal in der Geschichte umgucken, wo gab es denn schon mal eine schrumpfende Wirtschaft, nicht? Und das ist eigentlich der einzige Fall, wo der wirklich auch in die heutige Situation wirklich gut passt. Nun ausgerechnet die englische Kriegswirtschaft ab 1939. Also die Situation damals war so, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Die hatten ja die Hoffnung, dass man mit der sogenannten Appeasement-Politik, also so eine Art Befriedungspolitik gegenüber Hitler, den Zweiten Weltkrieg verhindern könnte. Also man hat ihm Österreich geschenkt 1938, man hat ihm das Sudetendeutschland 1938 geschenkt und dachte, okay, jetzt hat er doch alles, was er will. Alle Deutschen sind irgendwie unter seiner Fuchtel vereint. Aber dass das alles so überhaupt nicht funktioniert, das haben die Briten erst im März 1939 festgestellt, als dann Hitler in Prag stand. Das war überhaupt nicht im Sinne der Abmachung. Es sollte so eine Art Rest-Tschechoslowakei geben, wo eben vor allem Tschechen und Slowaken leben. Die sollten selbstständig bleiben. Jetzt stand dabei Hitler in Prag. So, das war der Moment, wo die Briten verstanden, okay, jetzt kommt ein Zweiter Weltkrieg und was eben auch strategisch absolut klar war von Anfang an, das hat auch Hitler immer gesagt, dass dieser Krieg von Deutschland nur gewonnen werden konnte, wenn es gelingt, die britischen Inseln einzunehmen. Also was die Briten nicht machen konnten, war zu sagen, ach und jetzt kommt ein Krieg, den Hitler führt irgendwie auf Kontinentaleuropa, geht uns nicht nichts anders, ignorieren wir hier mal schön. Sondern es war klar, sie würden angegriffen. So, und jetzt hatte man sich ja aber nicht richtig vorbereitet, nicht ausreichend aufgerüstet. So, und jetzt müsste man innerhalb kürzester Zeit eigentlich die Friedenswirtschaft schrumpfen, um die Fabriken leer zu räumen, damit man da jetzt kriegswichtiges Material, Schiffe, U-Boote, Radargeräte, Flugzeuge, Munition herstellen konnte. So, und dieser Prozess des Schrumpfens der Friedenswirtschaft, das ist eigentlich das, was man heute dann als Modell gebrauchen kann. Das Interessante ist ja, dass die Briten die ganze Zeit eine Demokratie geblieben sind. Bekanntlich war ja Churchill da der Premierminister. Und sie haben dann so eine Art private Planwirtschaft entwickelt. Das war etwas völlig anderes als der Sozialismus, den Stalin da zeitgleich in der Sowjetunion aufgezogen hat. Sondern in Großbritannien wurde nichts verstaatlicht. Läden, Restaurants, Fabriken, das blieb alles privat. Der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird für den Konsum. Und zum Teil wurde das eben dann auch verteilt, sprich rationiert, also vor allen Dingen Lebensmittel, Fleisch, Zucker, Milch, Butter. Das war außerordentlich populär, weil Rationierung hat natürlich einen Effekt, der immer gern vergessen wird. Das ist wirklich gerecht. Jeder bekommt das Gleiche. Die Reichen können nicht, das war damals das Problem, das gesamte Fleisch essen, weil sie sich diese hohen Preise dann leisten können, die da entstehen, wenn es nur noch ganz wenig Fleisch gibt. Und der Rest kann gucken, wo er bleibt, sondern jeder kriegt das Gleiche. Es war so wahnsinnig populär, dass die Briten dann bis 1954 rationiert haben. Also hier in Deutschland, wenn der Deutsche das hört, dann denken die immer, oh, die armen Briten, die haben ja so gehungert, die mussten rationieren. So war das überhaupt nicht. Die Briten haben nicht gehungert, aber sie fanden die Rationierung sehr praktisch. Und gut, und so würde es hier auch kommen, Also weil Klimawandel bedeutet, dass vieles knapp wird vorneweg und damit beginnt das Wasser, vor allen Dingen im Sommer. Und wenn das Wasser erstmal knapp ist, dann stehen ja alle beim Start, Also das konnte man ja schon sehen, weil dann die Verteilungskonflikte anfangen. Also wer kriegt das denn, die Bürger, die Industrie oder die Landwirtschaft, Und dann wollen die Leute, dass der Staat das regelt. Also man wird von ganz automatisch in so eine Rationierungswirtschaft überwechseln, wenn der Klimawandel weitergeht.
Das heißt, wir führen Krieg gegen den Klimawandel und der ist nur gemeinsam zu gewinnen, aber sicher doch nicht nur auf nationaler Ebene, oder?
Nee, das stimmt. Natürlich wäre das völlig sinnlos, wenn jetzt Deutschland alleine Klimawandel oder Klimaschutz machen würde. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wir hier in Deutschland eigentlich noch privilegiert sind. Es kam ja jetzt gerade eine Studie raus, wer am stärksten vom Klimawandel getroffen wird. Und da waren wir irgendwie auf Platz 142 von 163 Ländern. Das heißt, umgekehrt, fast alle anderen Länder werden sehr viel schneller, sehr viel stärker vom Klimawandel getroffen als wir. Aber selbst wir merken es ja schon. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das ignorieren könnten. Also zum Beispiel, was völlig klar ist, ist, dass alle deutschen Wälder, und zwar alle, werden sterben. Das ist schon gar nicht mehr aufzuhalten. Also auch hier sind die Auswirkungen dramatisch. So, und da eben alle Länder getroffen werden und die allermeisten noch viel stärker als Deutschland, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es dann eine globale Zusammenarbeit geben wird, weil es ja keine Gewinner gibt beim Klimawandel. Es gibt nur Verlierer. Das Problem ist eigentlich nicht, dass man die Kooperation ist, Willigkeit ist eigentlich hoch. Das Problem ist, dass es eigentlich bisher überhaupt gar keine Konzepte gibt für die entscheidende Frage, nämlich wie kommt man aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der Wachstum braucht, um stabil zu sein, in eine Kreislaufwirtschaft, die dann ja statisch ist, die nicht mehr wächst, wo man nur noch verbraucht, dass man recyceln kann, die auch kleiner ist als der bisherige Kapitalismus. Also man muss schrumpfen und man muss die Dynamik rausnehmen. Und wie dieser Umstieg gehen soll, dafür hat die Volkswirtschaftslehre, die eigentlich dafür zuständig wäre, bisher keine Antworten. So, und mein Vorschlag ist zu sagen, ja, das muss man staatlich organisieren, das muss man als Planwirtschaft machen. Und zwar so, wie die Briten da 1939 ihre Friedenswirtschaft geschrumpft haben. Aber ich bin damit weit und breit alleine, Also es findet außer mir sonst niemand. Insofern, aber das Problem ist einfach der Übergang, Die Transformation, wie es immer so schön heißt. Dafür gibt es keine Modelle, sondern stattdessen glauben eben alle immer weiter, dass es das grüne Wachstum geben würde, Das denken alle Volkswirte und das denken auch alle Parteien. So, und man kann nur hoffen, dass die Recht haben, Aber die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht gleich null.
Es ist ja einfacher, das zu verstehen und überhaupt an sich ranzulassen, wenn man Ideologie und Glauben weglässt. Aber das scheint mir ja durchsetzt von Ideologie und Glauben zu sein. Auch gerade die Volkswirtschaftslehre ist davon durchdrungen.
Ja, natürlich. Also man muss sagen, die Volkswirtschaftslehre, die herrschende Lehre, die sogenannte Neoklassik, war schon nicht in der Lage, den Kapitalismus angemessen zu beschreiben, nicht? Sondern die haben ja so getan, als würden wir ja auf einem Wochenmarkt im Mittelalter leben, wo es immer darum geht, wie man Äpfel gegen Birnen tauscht, nicht? Das war so das zentrale Theoriemodell und die ganze Dynamik des Kapitalismus, Einsatz von Energie, von Technik, Spekulation, Banken, Geld, Gewinne, das kam da alles in diesen Modellen gar nicht vor. So, und natürlich mit derartig ungeeigneten Modellen, die eigentlich noch im Mittelalter sitzen gedanklich, ist es natürlich sehr schwer, jetzt die Dynamik des Klimawandels und seine Bekämpfung abzubilden, nicht? Also von den Volkswirten kommt gar nichts außer einer Idee, nämlich, dass man irgendwie CO2 bepreisen soll. Aber würde eben nicht funktionieren, weil wenn man CO2-Emissionen so stark bepreisen würde, wie es ihren Schäden entsprechen würde, dann wäre die Emission von CO2 so teuer, dass die Wirtschaft sofort zusammenbrechen würde. Also bepreist man CO2 so, dass es der Wirtschaft nicht schadet, nicht? Das kann man auch verstehen, aber dann schützt man nicht das Klima, ne? Das mit der CO2-Bepreisung ist wirklich der völlige Wahnsinn. Aber ja. Aber das geht eben nur, dieser ganze Unsinn mit der CO2-Bepreisung, wenn man denkt, demnächst kommt der technische Fortschritt und die grüne Technologie und dann haben wir grünes Wachstum, ne? Diese ganze Idee grünes Wachstum und CO2-Bepreisung und so, das hängt alles miteinander zusammen.
Welche Rolle müssen denn Staaten spielen? Brauchen wir starke, regulierende Staaten? Wenn ich es richtig verstehe, wird auf den Staat geschaut, der muss aber dann auch die Durchgriffsmacht haben und das vielleicht in einem Staatenverbund international?
Ja, genau. Also wenn man sagt, man braucht eine private Planwirtschaft, dann ist ja klar, der Staat hat da die Führung, nicht? Und natürlich braucht man dann einen starken Staat. Wie stark der Staat sein kann, das hat man ja in der Corona-Krise erlebt, nicht? Da waren ja plötzlich auch alle Augen richteten sich auf den Staat. Vom Markt war gar nicht mehr die Rede in dem Moment, wo kritisch wird. Also das ist immer so. In dem Moment, also wenn es wirklich existenziell wird für eine Gemeinschaft, dann ist vom Markt nicht mehr die Rede, dann muss der Staat ran, nicht? Und das kann er eigentlich auch. Gerade, man denkt ja immer, Demokratien sind besonders lahmarschig, aber eigentlich ist es genau andersrum. Also Demokratien sind besonders erfolgreich, weil ja dann der Staat tatsächlich legitimiert ist und die Bevölkerung mitzieht, weil sie das Gefühl hat, dass das letztlich in ihrem Sinne entschieden wurde.
Ui, mit diesem positiven Gedanken enden wir, Frau Herrmann, das ist gut, kann ich mich jetzt dran festkrallen. Schreiben Sie gerade an einem neuen Buch, haben Sie einen Nerv und Zeit zu schreiben?
Ja, das ist ja jetzt sehr nett, dass ich hier noch so eine Art Werbepause oder Werbeblock einblenden darf. Also ja, ich schreibe an einem neuen Buch, wo es auch genau darum geht, wie man Klimaschutz machen kann und dass man aus dem Kapitalismus aussteigen muss und dass die Lösung wahrscheinlich so eine Art britische Kriegswirtschaft ist, wie ab 1939. Und dieses Buch kommt im Herbst 2022 raus und heißt Anfang und Ende des Kapitalismus, nicht? Ja,
Anfang
also ganz schlicht.
Ja, ganz schlicht. Anfang und Ende, aber trotzdem komplex, unverständlich. Naja, so wie wir es von Ihnen erwarten. Frau Herrmann, besten Dank für die Geduld, für die Zeit und Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
Ja, gleichfalls. Ne? Viele Tschüss. Grüße nach Erfurt.
Danke, ciao.